SRF 1.
SRF 1.
5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, ignition and liftoff.
Und ab die Post. Heute vor 100 Jahren haben die Amerikaner angefangen, professionell Weltraumforschung zu betreiben. Milliarden und Abermilliarden werden auf der ganzen Welt seither trotz vielen Sparmassnahmen in Weltraumforschungsprojekte investiert. Nach der bemannten Raumfahrt in den letzten Jahren vor allem in unbemannte Raumfahrt. Frage: Wo steht die Weltraumforschung heute und was haben wir alle eigentlich von dieser Forschung? In der heutigen Treffpunkt-Sendung gehen wir dieser Frage nach. Im Studio Dani Vorler. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
must be talking to an angel.
Eurythmics auf SRF 1, «There must be an angel», haben wir gehört. Vor 100 Jahren haben die Amerikaner mit der professionellen Weltraumforschung angefangen. Ich habe es vorher gesagt, seither ist es Wettrüsten passiert in dieser Weltraumforschung. Die Sendung «Treffpunkt» fragt heute noch, wo stehen wir eigentlich heute in dieser Weltraumforschung und was haben wir alle eigentlich davon? Die Frage geht an Menio Schmidt, wissenschaftlicher Publizist für Raumfahrt und Astronomie. Ich bin mit ihm verbunden über eine Leitung jetzt zu ihm in die Ferien im Hotel. Herr Schmidt, 1969 hat der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. Was hat das eigentlich mehr gebracht als Prestige für die Amerikaner? Ja, das ist die Frage, die wir jetzt einfach mal im Raum stehen lassen. Und genau in diesem Augenblick scheint jetzt Herr Schmidt aus der Leidigkeit zu sein. Wir probieren das gerade noch einmal auf die Beine zu stellen. Manchmal ist ein Flug auf den Mond einfacher.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
A Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme.
Este corazón, todos los días a Dios le pido que si me muero
Juanes haben wir gehört und jetzt probieren wir noch einmal unseren Spezialist für Raumfahrt und Astronomie zu verwünschen, den Menjo Schmidt, wo ich jetzt über die Leitung verbunden bin. Herr Schmidt, ich höre mich jetzt so.
Ich höre Sie tipptopp.
Also gut, jetzt probieren wir das. Ich habe vor einem Tag gesagt, ja, man ist mal einmal auf den Mond geflogen. Die Amerikaner haben das gemacht im 69. Was hat das eigentlich mehr gebracht als Prestige für die Amerikaner?
Ja, es war natürlich wissenschaftlich gesehen ein riesiger Sprung in der Raumforschung. Zum ersten Mal ist es gelungen, das Schwerefeld der Erde bemannt zu verlassen, also bei einem anderen Himmelskörper zu landen und wieder zurückzukommen. Das war natürlich noch sehr wichtig gewesen. Und natürlich alle die Nebenerscheinungen, die es gibt, Kommunikation über so eine grosse Distanz, dann die Logistik, die es braucht, um auch können überhaupt kommunizieren mit diesen Leuten, weil ja die Erde sich dreht, der Mond dreht sich, es ist nicht so einfach. Und all diese Sachen im 1969, also vor 46 Jahren, das ist natürlich schon eine wahnsinnige Leistung gewesen, wo man eigentlich nichts Vergleichbares hat bis zum dahin gehabt.
Warum fliegt man heute nicht mehr auf den Mond? Bietet er zu wenig?
Eigentlich nicht. Der Mond ist sehr interessant. Den Mond möchte man auch nutzen für die Zukunft einmal als Sprungbrett, sozusagen als Startrampe, wenn man zu anderen Planeten möchte, bemannt fliegen, weil ja der Mond ja nur ein Sechstel von der Schwerkraft hat, die es auf der Erde hat. Also man braucht viel weniger Aufwand, um vom Mond wegzufliegen. Aber im Moment ist es einfach noch aus finanziellen Aspekt, wird es nicht durchgeführt, dass man bemannt wieder zum Mond fliegt. Es hat verschiedene Projekte gegeben, die hat man in der Zwischenzeit ein bisschen auf die lange Bank geschoben und man geht jetzt einmal davon aus, dass man vielleicht wieder im Jahr zwischen 2020 und 2025 wieder einmal einen bemannten Flug zu unserem Nachbar Trabant hier machen wird.
Die meisten Weltraumforschungsexpeditionen, die sind heute ja unbemannt. Wenn man mal so ein bisschen Meilensteine rauspicken will, was für Errungenschaften, Menjo Schmidt, würdet ihr sagen, haben wir der Weltraumforschung zu verdanken? Also ich meine, irgendwelche Erfindungen, die wir zu verdanken haben, dass im Weltraum ist experimentiert worden.
Ja, ich würde sagen, eines von den Beispielen, wo wir wirklich alle täglich damit in Kontakt kommen, ist das Handy. Also einfach durch die Miniaturisierung von der Elektronik, von Speichermedien und so weiter, wo man hätte müssen entwickeln, um eben im Weltraum fliegen, weil dort muss etwas möglichst klein sein, möglichst leicht, möglichst zuverlässig funktionieren. Und das sind riesige Entwicklungen gewesen, die man da gemacht hat. Und als Nebenprodukt hat es dann eben unsere Verschönerungen für den Alltag, wenn man so will, dass jeder anfängt mit einem Handy, kann ins Internet, dass er sehr schnell kann, Film abladen und so weiter. All diese Sachen, das verdanken wir eigentlich der Weltraumfahrt. Ich würde sagen, wenn es die Weltraumfahrt nicht gegeben hätte, dann hätte man sicher auch einmal ein Handy erfunden, aber das wäre nicht so schnell gegangen und es hätte sich vielleicht auch in anderen Richtungen entwickelt. Also das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ein weiteres sind Roboter, wo man heute, kann man sich vorstellen, in keiner Kanalisation mehr kommt man aus ohne den Einsatz von Robotern, der schaut, ob es irgendwo einen Schaden, eine Verstopfung und so weiter hat. Die Roboter hat man entwickelt, um auf die Planeten zu gehen, Forschung betreiben und die müssen zuverlässig funktionieren. Und heute hat man die Technologie können nutzen für den Alltag.
Wir sind in Verbindung mit dem Menjo Schmidt, unserem wissenschaftlichen Publizist für Raumfahrt und Astronomie, über Skype. Das ist sicher auch eine Errungenschaft, die wir eben dieser Kommunikationstechnologie zu verdanken haben, die letztlich auf die Weltraumforschung zurückzuführen ist. In den vergangenen Jahrzehnten hat es auch manche Flop in der Weltraumforschung, sogar ein paar Katastrophen, wo Menschen ums Leben kommen. Was waren die grössten Flops gewesen, neben all diesen Errungenschaften, die wir jetzt mitbekommen haben, denen gehen wir noch gerade als nächstes. Musik von Boston, More Than a Feeling.
I closed my eyes. tired and thinking cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. We'll be right back.
Gruppe Wham auf SRF 1 Freedom, der Titel. In der Sendung Treffpunkt haben wir vor den Tag erfahren, was wir alle von der Weltraumforschung schon haben können profitieren. Stichwort Kommunikation, Telekommunikation oder auch Roboter, die zum Beispiel Kanäle putzen. Das sind alles irgendwie Errungenschaften von der Weltraumforschung. Ich bin in Verbindung mit dem Man J. Schmidt, wissenschaftlicher Publizist für Raumfahrt und Astronomie. Wie weit ist man denn eigentlich auf der Suche nach fremdem Leben, Herr Schmidt?
Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr ein aktuelles Thema. Und zwar geht das natürlich nicht so einfach und so schnell, wie man das sich vielleicht vorstellt. Bei einem fernen Stern erstens einmal ein Planet sind und dann sollte der Planet auch noch so beschaffen sein, dass er in Leben, in unserem Sinn oder in den Vorstellungen, die wir haben, könnte beherbergen. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Aber wenn man einen Schritt in die Richtung, die man gemacht hat, wo man sehr erfolgreich ist mittlerweile, ist, dass man solche Planeten kann einmal um andere Sterne entdecken. Und während man 1995 die ersten entdeckt haben, die noch so gross sind wie der Riesenplanet Jupiter, so ist man heute in der Lage, auch solche zu finden, die etwa noch so gross sind wie unsere Erde. Und jetzt muss man nur noch die finden, die noch im richtigen Abstand zu ihrem Zentralgestirn sich befinden und wo man noch eine Atmosphäre kann nachweisen kann. Und dann ist man dieser Frage von Leben eigentlich schon einen Schritt näher. Und man hat über 1000 Planeten eigentlich schon entdeckt und es gibt vielleicht darunter ein halbes Dutzend, die vielversprechend sind. Und das wird vermutlich noch mal etwa 10 Jahre gehen und dann hat man durch die verfeinerten Methoden wirklich die Möglichkeit zu sagen, dort und dort könnte es also Lebensformen geben oder sind Bedingungen geschaffen. Das ist natürlich eben eine von den Methoden, die man hat und die vielleicht die vielversprechendste ist, die man im Moment verfolgen tut.
Aber Herr Schmidt, das klingt ja auch so ein bisschen nach einem Glücksspiel, oder nicht?
Es ist es eigentlich auch. Es ist wirklich die Suche nach den Stecknadeln im Heuhaufen. Da ist auch viel Rechenarbeit dahinter, da sind viele Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Statistiken, die man machen muss, um eben so dort weiterzukommen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, also eine weitere Möglichkeit, die man auch schon seit Jahrzehnten macht, das ist bei dem Projekt SETI. Das ist ein Zusammenschluss von riesen Antennenschüsseln, die man da lost im All nach intelligenten Signalen, wo man jetzt einmal das Gegenteil davon ausgeht, dass irgendein so ein intelligentes Signal aussendet, dass wir die auffangen. Und dann tut man Millionen von Frequenzen tut man so studieren. Und bis jetzt hat man auch nichts gefunden. Auch das ist wieder das Gegenteil. Auch wieder die berühmte Stecknadel im Heuhaufen, wo man einfach schaut, ob irgendjemand anders uns sucht. Und man muss dann einfach auch Glück haben und möglicherweise funktioniert es. Der Sechser im Lotto ist ja auch nicht auf Null. Der ist halt auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass man den macht. Und das kann man nicht mit dem vergleichen.
Also Weltraumforschung muss einen langen Schnuff haben, das kann man glaube ich schon so sagen, weil man geht immer wieder mal zurück auf Feld 1 und muss wieder voranfangen. Und es hat auch, vergessen wir das nicht, Man J. Schmidt, Unfälle gegeben, Katastrophen, Dramen hat es gegeben in der Weltraumforschung, wo ganze Schiffe explodiert sind und Menschen ums Leben gekommen sind. Was hat man dort daraus gelernt?
Ja, man hat eben daraus gelernt, das Allerwichtigste, Weltraumfahrt ist keine Routine. Jeder Flug ist im Weltraum ist wieder etwas Spezielles, etwas Neues. Und das ist einfach vielleicht etwas, wo man in der Euphorie von den 80er Jahren, wo man dann das neue System, das Shuttle, zur Verfügung hatte, wo dann reibungslos ein Flug am anderen funktioniert hat, wo man am Schluss sogar so weit war, dass man Zivilisten hat mitnehmen wollte, dann hat man irgendwie die Gefahren, die auch noch dort vorhanden sind, hat man vernachlässigt und dann ist es eben zu Unglücksfällen gekommen. Man kann vielleicht zurückdatieren in die 60er Jahre, wo man das grosse Abenteuer von der Mondlandung gemacht hat. Auch dort ist es zu einem Unfall gekommen. Und noch paradoxerweise am Boden, bei einer Nübung, sind 3 Astronauten verbrennt 1967 in einer Apollo-Kapsel, in der allerersten. Und auch dort hat man müssen sehr viel daraus lernen, damit es nachher möglich ist, dass man in 1969 dann wirklich bemannt auf dem Mond auch angekommen ist. Und das Gleiche ist sie auch mit dem Schöttl. Mittel. Und darum hat man auch wieder die Verzögerungen oder auch die langsameren Schritte für zukünftige bemannte Raumschiffe, die man in der Entwicklung hat, die man in den nächsten Jahrzehnten dann will, eben neben der Raumstation auch wieder zum Mond und vielleicht sogar einmal zum Mars fliegen.
Der Manjot Schmidt, wissenschaftlicher Publizist für Raumfahrt und Astronomie hier in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF1. Weltraumforschung ist durchaus auch eine Schweizer Angelegenheit. Die Universität Bern zum Beispiel hat in den letzten 10 Jahren einen Höhenmesser für eine Mission zum Merkur entwickelt. Was ist das für ein Ding? Und warum will man den heissen Planet Merkur erforschen? Antwort gerade in wenigen Minuten.
Ecco perché tra mille rogne e mille problemi, traffico assurdo, lo smog, gli anatemi e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un solco dolce improvviso, non certo il paradiso, un luogo più preciso, sia detto per inciso.
Ecco perché il lavoro che ci manca, il buco nero in banca, e la salute arranca.
Ecco cos'è lo stato alla deriva, da istituzioni estive, e questo treno che non arriva.
Mare, 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 datemi una giornata al mare. Sarò un idiota, un superficiale, un personaggio demenziale. Mare, 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 c'è la tempesta, il vento, il sole, libeccio, scirocco, il maestrale.
Mare, 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 datemi una giornata al mare. Sarò uno sciocco, un sentimentale, un personaggio da evitare. Mare, 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 mi basta l'aria piena di sale e questa boccata eccezionale.
Se arriva l'acqua a giornate alterne e lo stipendio in attese eterne, e nessuno mai è puntuale, solo il millesimale del mio condominiale.
Ecco cos'è se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto ma io rido di brutto, ho fatto il 68.
Ecco perché se niente mai va bene, le scuole, gli ospedali, le leggi elettorali.
Ecco perché sembra non ci sia scampo, ci crolli il mondo addosso, prendimi amore, andiamo adesso al
mare, 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 datemi una giornata al mare. Sarò un idiota, un superficiale, un personaggio demenziale. Mare, 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 c'è la tempesta, il vento, il sole, libeccio, scirocco, il maestrale. Mare, 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 datemi una giornata al mare. Sarò uno sciocco, un sentimentale, un personaggio da evitare. Mare, 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 mi basta l'aria piena di sale e questa boccata eccezionale.
Weltraumforschung. Wo stehen wir heute? Dieser Frage gehen wir nachher in der Sendung Treffpunkt hier auf SRF 1. In der Schweiz ist eine der wichtigsten Adressen in Sachen Weltraumforschung die Universität in Bern. Chef der Experimentalphysik ist der Professor Niklas Thomas. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Der Niklas Thomas ist ursprünglich aus Wales. Herr Thomas, alle haben Pläne, zum Mars zu fliegen. Sie fokussieren im Moment unter anderem den Planeten Merkur für eine Mission der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Haben Sie in den letzten 10 Jahren einen Höhenmesser entwickelt. Was ist am Planeten Merkur so interessant, dass man diesen Aufwand treibt?
Planetenforscher sind interessiert in die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems. Und wir wissen eher wenig über, was ist vor 4 Milliarden Jahren passiert in unserem Sonnensystem. Und hier, Merkur spielt eine Art Schlüsselfigur. Alle die Spuren von dieser Zeit waren weggewischt auf der Erde, wegen Plattentektonik und wegen unserer Atmosphäre mit Regen und so weiter. Aber Merkur hat keine Plattentektonik, hat keine Atmosphäre. Und wir hoffen, dass wir können Spuren feststellen auf die Oberfläche von Merkur und bei Merkur überhaupt, so dass wir können ein bisschen mehr Information bekommen über diese Zeit, über diese Geschichte vor 4 Milliarden Jahren.
Und das soll schon bald Realität werden. 2016 wird dieser Höhenmesser, den Sie da entwickelt haben, wird 2016 auf die Mission zum Merkur geschickt. Dort wird es auch sehr heiß sein, viele 100 Grad heiß. Ich hoffe, ihr habt das Teil gut isoliert. Warum treibt man in einer so unfreundlichen Gegend, in einem so unfreundlichen Klima überhaupt Forschung?
Wir sind interessiert in Prozessen. Was ist passiert, wie der Physik, das steckt dahinter. So, da gibt's zum Beispiel, ein Kollege von mir, Herr Benz, hat eine Paper geschrieben vor 30 Jahren, wo er hat erklärt, warum Merkur eine große Dichte hat. Die Dichte von Merkur ist relativ hoch. Er hat diese Paper geschrieben und wir wollen überprüfen, ob das richtig ist oder nicht, weil es hat eine Bedeutung für Zusammenstoßen innerhalb des inneren Sonnensystems als Beispiel.
Sie arbeiten, ja?
Ja, wir haben auch andere Forschungsgebiete, dass die interessant sind. Obwohl es sehr heiß ist, glauben Sie schon, dass da gibt's Eis auf dem Merkur?
Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich weiß, dass da irgendwie mehrere 100 Grad heiß ist.
Aha, aber es ist wahr.
Echt? Das wissen Sie schon, ohne dass Sie da oben waren?
Richtig.
Ja?
Wir haben gesehen, dass die bei den Polarkappen von Merkur, da gibt's Kratern. Und in diese Kratern, in der Tiefe dieser Kratern, die sehen die Sonne niemals. Die Oberfläche da. Mhm. Und der Eis kann sich sammeln in diese Gebiete. Und so, wir wollen mit unserem Laseraltimeter, unserem hohen Messer, wir bringen unser Licht mit, weil wir fliegen da mit einer großen Laser, und wir schießen diese Laser in diese Kratern und hoffen, dass wir werden eine große Reflexion zurückbekommen. Und dann haben wir den Beweis, dass tatsächlich da gibt's Eis in diese Krater.
Aber Sie sagen, Sie hoffen, dass das dann so kommt. Sie machen das ja schon viele Jahre. Seit 12 Jahren arbeiten Sie an der Universität Bern, Professor Niklas Thomas. Kann man da regelmäßig auch wissenschaftliche Erfolge feiern? Oder ist die Weltraumforschung ein Gebiet, welches so langsam ist, dass man selten wirklich etwas Großes erleben kann?
Es ist komisch, aber über die letzten Jahre habe ich festgestellt, dass es kommt immer in Wellen. Wir haben jetzt mit dem Erfolg von Rosetta bei dieser Churyum auf Gerasimenko, dieser Komet, wir haben einen riesen Erfolg gehabt und gleichzeitig machen wir jetzt die Bauphase für 2 Geräte und wir werden den Start sehen innerhalb von die nächsten 18 Monate von diesen 2 Geräten. So, und dann werden wir hoffentlich mindestens mit diesen Geräten einen riesen Erfolg haben. Und so innerhalb von einer relativ kurzen Zeit haben wir mehrere Dinge zu, was kann man sagen, zu celebrieren ist nicht richtig deutsch.
Ja, warum nicht? Ein Festfeiern ist immer okay.
Aber dann gibt's natürlich eine langere Zeit zwischendrin, wo wir sind mittendrin in einer Bauphase. Die Bauphase von diesen Geräten dauern 4 Jahre, typischerweise 4, 5 Jahre. Und dann, ja, man muss die Kleinigkeiten dann feiern.
Ich möchte trotzdem noch eine persönliche Frage stellen. Seit bald 30 Jahren, wenn ich das richtig rechne, aufgrund Ihres Lebenslaufs sind Sie Physiker und setzen sich da tagtäglich mit Weltraumforschung auseinander. Was ist für Sie persönlich der Sinn in Ihrer Arbeit?
Für mich, ich bin interessiert in die Prozessen. Mhm. Ich bin interessiert in die Physik, die Prozessen zu verstehen und wie funktioniert das? Ich weiß, dass ich bin aufgewachsen mit den Apollo-Landungen. So, als ich 8 Jahre alt habe ich die Apollo-Landungen gesehen. Aber ehrlich gesagt, über die Jahre, ich habe festgestellt, dass ich bin interessiert zu wissen, wie funktioniert das? Bei ein Objekt. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel bei Comet Curium auf Gerasimenko, wo wir sehen hier, dass die Kräfte auf Staubteilchen auf die Oberfläche von diesem Objekt sind ganz anders, als man erwartet auf der Erde wegen die gravitationelle Beschleunigung. Die gravitationelle Beschleunigung ist viel kleiner auf ein Komet. Und da sind dann die Prozesse sind ganz anders. Und das interessiert mich, einfach festzustellen, kann ich verschiedene Dinge erklären und gibt es da neue Physik, das steckt dahinter.
Und das alles in ganz kleinen Schritten?
Alle, immer. Kleine Schritte sind manchmal am besten.
Der Chef von der Experimentalphysik an der Universität Bern, der Professor Niklas Thomas, live aus Bern. Vielen herzlichen Dank. Was sind Zukunftsvisionen von der Weltraumforschung? Wir wagen hier noch einen Blick voraus, vielleicht in die Sterne sozusagen. Gerade anschliessend Liza Minnelli, New York, New York, auf SRF 1, am Dienstagvormittag.
Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. My little town melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you.
Weltraumforschung. Wo stehen wir heute? Die Frage heute in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF 1. Wir haben in dieser Stunde ein paar wissenschaftliche Facts aus der Forschung aufgezeigt. Auf der anderen Seite gehören ja auch immer Zukunftsperspektiven und irgendwie Träume dazu. Man J. Schmidt, wissenschaftlicher Publizist für Raumfahrt und Astronomie. Was wäre aus eurer Sicht ein Durchbruch in der Weltraumforschung? Einer, der sich möglicherweise jetzt schon bald anbahnt?
Ja, das wäre wirklich, wenn man irgendwo, sei es in unserem Sonnensystem oder auch außerhalb, Spuren von Leben würde finden.
So, ja.
Weil mit dem würden wir einmal unsere im Moment noch Einmaligkeit in Frage stellen. Es gibt so viele Theorien, die immer sagen, aufgrund von der Wahrscheinlichkeit muss es oder sollte es millionenfach Leben geben im Universum. Aber man hat es bis jetzt noch nicht gefunden. Und stellen Sie sich vor, wenn man nur auf dem Mars oder auf einem anderen Planet würde Leben in Form von Bakterien, von Mikroorganismen finden, wäre da schon der Beweis erbracht, dass das Leben auf der Erde nicht etwas Sonderbares ist, etwas Einmaliges, sondern dass Leben im Weltraum weit verbreitet ist. Und das ist schon etwas, wo fundamental ist. Also, und stellen Sie sich vor, ich soll jetzt also mal ein bisschen philosophisch sagen, man würde sogar irgendwo etwas Ähnliches wie wir Menschen finden im Universum und könnte mit denen in Kontakt treten, dann wäre plötzlich unsere Weltpolitik zu Lokalpolitik degradiert. Also, das wäre ein Durchbruch ohne Gleichen.
Wir haben jetzt ja auch in dieser Stunde über Errungenschaften geredet, die die Weltraumforschung mit sich gebracht hat. Und wenn wir jetzt von so Zukunftsvisionen reden, wie stark sind das alles eben auch Machtdemonstrationen von grossen Nationen, was hier im Weltraum passiert?
Ja, die grossen Machtdemonstrationen, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Und zwar ist es auch, ich sage fast einmal, durch einen natürlichen Mechanismus, man ist nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben, um im Alleingang irgendetwas Spezielles zu erforschen und hat eher die Mittel zusammengelegt. Also man tut heutzutage die verschiedensten Raumfahrtsorganisationen zusammenarbeiten und jeder muss dann einfach ein bisschen weniger auch dazu beitragen, finanziell zum Beispiel, und am Schluss haben alle können gleich profitieren von dem, und das ist eigentlich auch Zukunft. Und das bindet dort einander eine gewisse Abhängigkeit voneinander schaffen, dort auch eine gewisse Stabilität, auch politische Stabilität, wirtschaftliche Prosperität hervorrufen, das zusammengehen und nicht mehr im Alleingang, sodass eben die Machtdemonstration, dass das jetzt wirklich in den Hintergrund getreten ist.
Der Man J. Schmidt, unser Experte für Raumfahrt und Astronomie. Herr Schmidt, jetzt vielleicht zum Schluss noch etwas, was auch immer wieder kommt, schon vor ein paar Jahren hat es geheissen, wir können jetzt gleich ins Weltall Reisen buchen, Reisen so wie Flugreisen. Die Realität im 2015 sieht anders aus und hat erst kürzlich einen herben Rückschlag erlitten beim Absturz von dem Virgin Galactic Spaceship, wo hat so eine Privatperson ins All transportieren. Wie sieht das heute aus um den Weltraumtourismus? Glaubt man da überhaupt noch dran? Oder glaubt ihr da dran?
Der wird sicher kommen. Er wird wieder so schnell kommen, wie wir jetzt das eigentlich alle geglaubt haben. Weil es ist schon seit etwa 5 Jahren, sollte der eigentlich schon laufen. Aber man hat da auch müssen feststellen, einmal mehr, bei der Entwicklung von diesen privaten flugzeugähnlichen Geräten, wo man einmal einen kurzen Hopser im Weltraum rausmachen kann, dass es halt eben auch für die Gesetze von der Physik gibt und dass man halt ein Triebwerk braucht, das halt stark genug ist, um dort aufzukommen, dass es mal zuverlässig genug sein und alle diese Sachen, und dass es halt in langsameren Schritt, der Professor Thomas hat es vorhin auch gesagt, man muss langsame Schritte machen, dann kommt man zum Ziel, und genau so ist es auch mit dem privaten Tourismus. Und ich sage, man kann ruhig sagen, vielleicht in 5 Jahren wird es so weit sein, dass man da alltäglich da rauffliegt für einen kurzen Augenblick Weltraum, Luft sozusagen schnuppern kann und wieder oben runterkommen. Und auch dann ist es noch ein Erfolg, auch wenn es jetzt halt in 10 Jahren, nachdem man prognostiziert hat, dann so etwas umsetzt.
Schön Säuferli, eins nach dem anderen, ist wahrscheinlich schon das Motto von der Weltraumforschung. Und wenn es dann nicht in 5 Jahren ist, ist es dann vielleicht in 6 oder 7 Jahren. Der Menjot Schmidt, haben wir gehört, wissenschaftlicher Publizist für Raumfahrt und Astronomie. Er hat uns auf den neuesten Stand gebracht, wo die Weltraumforschung heute steht. Hier in der Sendung «Treffpunkt» auf SRF 1.
Listen to some rock and roll. No cares, come what may. I'm making a beautiful day. Gonna drive my car to the sea. Swim out far, 'cause I believe that the waves will wash the gray.
Oh,
my enemies into friends. What's broken gets stronger when it mends. And when we all come together, this song we'll play, we'll sing, it's a beautiful day. And that's gonna be my beautiful day. Oh, oh, my, my. I'm gonna fly. Hey, hey, what's that you say?
Joshua Radin und
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.